Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Mein Name ist Max und pünktlich zum Frühlingsanfang wollen wir schon jetzt einmal auf das bisherige Serienjahr zurückschauen. Welche sind die bisher besten Serien 2025? Welche haben uns enttäuscht und welche Überraschungen könnt ihr vielleicht noch besten Gewissens auf die Watchlist setzen? Das mache ich natürlich nicht alleine. Und habe heute meine Kollegin Jenny bei mir im Podcast wieder. Hallo Jenny.
Hallo Max, ich freue mich, dass ich hier mitmachen darf. Endlich eine Filmexpertin in einem Serienpodcast.
Yay! Bist du bereit für einen Serienfrühjahrsputz, mal so richtig aufzuräumen?
Ich habe alle meine Reinigungsmittel dabei und freue mich drauf.
Sehr gut, dann sage ich auf ins Streamgestöber. Im Streamgestöber werfen wir jeden Monat einen Blick voraus auf die spannendsten Neustarts des Monats. Meistens, aber auch nicht immer, liegen wir mit unserer Einschätzung und Vorfreude richtig. Und deshalb wollen Jenny und ich in dieser Folge einmal zurückblicken auf die ersten Monate des neuen Serienjahres und ziehen so ein kleines Zwischenfazit, weil wir einfach zu ungeduldig sind und nicht bis zur Mitte des Jahres warten wollen und einmal jetzt schon mal schauen, welche Serien können wir ausmisten, welche konnten unsere Vorfreude bestätigen, damit ihr am Ende auch so einen kleinen Überblick habt auf die Highlights des Winters, die sich vielleicht noch lohnt nachzuholen. Genau, Jenny, vielleicht erstmal generell die Frage, wie sah denn dein Serienkonsum bisher dieses Jahr aus? Also hast du mehr oder weniger als sonst geschaut oder ein eher neues, eher altes?
Also ich glaube, ich habe ein bisschen weniger als sonst geschaut und eher Altes oder auch Dinge nachgeholt, die leider jetzt nicht in diesen Serienfrühjahrsputz hineinpassen. Aber ich muss sagen, für diesen Podcast habe ich meine ganze vergangene Woche geopfert, um mir wenigstens halbwegs mitreden zu können. Ich habe einige Serien nachgeholt, gerade den Anfang immer von mehreren Serien nochmal geschaut, die du mir vorher empfohlen hattest als Serien, in die ich mal hineinschauen sollte, um hier dann treffende, spitze Fragen zu stellen und dich auszufragen, um mir möglichst viele Tipps herauszuschälen, mit denen unsere Hörerinnen dann in den Rest des Jahres gehen können. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich dachte, jetzt kriege ich gleich die Abrechnung. Max, warum hast du mir diese Serie empfohlen?
Das kommt noch.
Oh. Ich hab jetzt zum Glück eine Ausrede. Ich konnte sehr viele Serien jetzt im Frühjahr gucken, weil ich nicht so viel draußen auf Wiesen rumhopsen kann mit gebrochenem Fuß. Deswegen habe ich viele Serien geguckt. Aber tatsächlich jetzt im Frühjahr sehr viele Rewatches, also viel mehr ältere Serien. Ich habe jetzt Daredevil und Spartacus mal wieder nachgeholt. Das ist schon so ewig her, dass ich die gesehen habe. Ich habe The Comeback wieder gesehen. Die wird ja dieses Jahr 20 Jahre alt. Immer noch eine meiner Lieblingsserien.
Lisa Kudrow.
Ganz toll. Und jetzt aktuell gucke ich gerade Fringe und Battlestar Galactica wieder. Ich bin gerade auf dem Rewatch-Trip.
Fringe und Battlestar Galactica.
Ja. Oh yeah. Und ich fange jetzt dieses Jahr erstmals The Wire an. Das ist ja noch die große klaffende Lücke in meiner Serien-Expertise. Warum habe ich The Wire nie gesehen, weiß ich auch nicht.
Ja, warum nicht? Also schaut The Wire, wäre auch mein Fazit. Eine Serie, die ich ungefähr vor 10 Jahren nachgeholt habe, weil mir alle gesagt haben, ich muss The Wire schauen.
Das war mir einfach zu viel mit 5 Staffeln.
Das sagt der Richtige, sehr glaubwürdig.
Ja, genau. So, bevor wir jetzt gleich in Geheimtipps, Highlights und Enttäuschungen der ersten Monate 2025 eintauchen, gibt es jetzt vor noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, für unser erstes Serienzwischenfazit haben wir uns drei große Themenpunkte überlegt, durch die wir euch jetzt gleich mal so ein bisschen durchführen wollen. Das wären einmal die bisherigen Highlights des Jahres, die richtig gut sind und vielleicht Top-Listen-Potenzial haben. Da prüfen wir gleich nochmal. Und dann kommen wir zu Enttäuschungen und Serientiefpunkten, die ihr direkt von eurer Merkliste streichen dürft. Und zum Schluss stellen wir noch ein paar Geheimtipps und Überraschungen vor, die entweder komplett unter dem Radar gelaufen sind bis heute und niemand auf dem Schirm hatte, oder wirklich überrascht, weil sie unsere Erwartungen übertroffen haben. Genau, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den Serien, die kein Serienfan verpassen sollte. Jenny, wenn du jetzt nicht erst zum Jahresende oder zum Halbjahr, sondern jetzt schon eine Top-Liste mit den besten Serien 2025 abgeben müsstest. Gibt es da denn schon Titel, die du ruhigen Gewissens empfehlen könntest oder auf deine Liste setzen würdest?
Also, ich muss hier sagen, dass ich vielleicht so als Kontext für alle meine Aussagen in diesem Podcast, die folgen werden, ich bin bei Serien sehr
picky,
kritisch, okay, weil ich nicht fähig dazu bin, einfach zu sagen, ich gucke mal jetzt einfach eine Staffel, weil mir jemand gesagt hat, in der siebten Folge wird's gut oder so. Ne? Das kann ich nicht. Mhm. Weil mir, ich selbst bei Serien, die ich liebe, habe ich manchmal das Problem, dass die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, um die letzte Staffel zu schauen, zum Beispiel. Oder die letzte Folge einer Staffel, die ich schon geschaut habe. Es ist einfach so. Es ist so viel Zeit, die investiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt negativ über Serien rede im folgenden Podcast, liegt das auch daran, dass ich selten Serien eine Chance gebe, wo mir die ersten zwei, drei Folgen nicht besonders gefallen haben. So.
Nicht so wie früher Comedy-Serien, wo man sagt, guck die mal, aber erst ab der zweiten Staffel wird's gut.
Da mache ich das meistens so, dass ich die dann einfach direkt überspringe. Das habe ich bei Parks and Recreation und bei Seinfeld, wo das ja so ist, gemacht. Und dann hinterher habe ich die erste Staffel geschaut. Einfach um zu wissen, könnte es mir denn gefallen? Mhm. So. Aber ich habe natürlich auch Serien geschaut, die mir gefallen haben. So ist es nicht. Und die mir am meisten gefallen hat, die ist von Apple TV Plus. Die startet, hast du den Start im Kopf? Die ist ja
heute.
Heute. Sehr gut.
26. März.
Heute startet die bei Apple TV Plus oder Apple TV Plus. Das ist The Studio. Das ist eine Serie von und mit Seth Rogen, ein Mann, dessen Filme ich jetzt und Serien ich jetzt nicht unbedingt binge, bis der Arzt kommt. Mhm. Und Ärzte wird es hier in diesem Podcast auch noch geben. Seth Rogen kennt ihr durch die Interview und ungefähr die Hälfte aller Stoner-Komödien in den letzten 20 Jahren. Und das Studio ist eher so eine Meta-Geschichte über einen Menschen in Hollywood, der recht überraschend zum Chef eines Filmstudios ernannt wird, gespielt von Seth Rogen. Und dann sieht man so einfach das turbulente Alltagsleben mit vielen, vielen Plansequenzen, das heißt Kamerafahrten ohne Schnitt, so ähnlich und vielleicht sogar besser als in Adolescence bei Netflix.
Über die stressiger wir auch noch, als Adolescence.
Ja, es ist eine extrem stressige Serie, weil man halt quasi mit diesem Studiochef durch Los Angeles rast in seinem Coupé und dann bei einem Filmdreh angelangt, den er komplett ruiniert, und Sarah Polley ist da und Martin Scorsese schaut vorbei.
Und weint.
Ja, und ganz, ganz viele Gaststars, und die hat mir wirklich viel, viel Freude bereitet, weil sie, glaube ich, eine gute Balance trifft zwischen einem gewissen Zynismus, den man einfach bei Hollywood nicht ausschalten kann. Niemand würde einfach alle sind so glücklich in Hollywood-Serie schauen. Und eben aber trotzdem einer gewissen Leidenschaft für Menschen, die Filme machen wollen in diesem Kontext dieser Industrie. Du hast auch bei The Studio reingeschaut, ne?
Ich habe sie komplett gesehen. Ich liebe sie. Also bei den komplett neuen Serien dieses Jahr ist sie bei mir aktuell auf Platz 1. Deswegen gibt es da auch noch jetzt am Wochenende noch eine Kurzfolge, wo ich nochmal ein bisschen ausführlicher dann über die Serie schwärme. Die finde ich einfach ganz herrlich. Du hast schon schön gesagt, weil einerseits hast du diesen Frust spürt man über wie absurd Hollywood teilweise geworden ist, und dann aber auch immer noch diese Liebe zum Filmemachen, ist eine sehr, sehr schöne Mischung.
Ja, allein diese Spielberg-Story, das ist ja, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten Folge mit dem Kool-Aid-Mann-Film.
Die Scorsese-Story.
Scorsese-Story, genau. Das ist ja so, das ist einfach wie so eine Achterbahnfahrt innerhalb kürzester Zeit mit, oh, wir geben 200 Millionen für deinen Film aus. Ah, nein, wir kaufen nur die Rechte, um zu verhindern, dass du den Film wirklich machst. Und das geht so ständig hin und her. Und die Kamera rennt quasi durch Los Angeles, um diese Geschichte zu erzählen, durch die Büros, die ziemlich hässlich sind. Und dazwischen dann einfach irgendwie, ich weiß nicht, Bryan Cranston als komplett bizarrer Mogul. Also da kann man sich wirklich nicht satt sehen dran. Und vor allem ist es auch besser, finde ich, als sowas wie, also als viele andere Hollywood-Meta-Stories wie hier The Bubble zum Beispiel. Und es gab da noch so eine Serie, die sofort gecancelt wurde, The Franchise.
Oh ja, das war. Also wenn du die gesehen hast, hast du eigentlich eher das Verständnis gehabt, warum Hollywood einfach abbrennen sollte.
Ja.
Und hier hast du so noch so einen Funken Hoffnung.
Ja, es ist Hoffnung und vor allem, es ist halt auch wirklich sehr, sehr witzig. Ja.
Ich hätte eher gesagt, das geht eher so in die Richtung von The Player.
Ja.
Ist aber auch ein bisschen älter, kennen die meisten
The Player, nicht mehr. Robert Altman, einer der größten Hollywood-Satiren überhaupt.
Genau. Jetzt als Serie. hast du noch eine Serie?
Ja, ich habe ja schon Die Ärzte erwähnt und habe dann auch dank deines Hinweises nochmal explizit in Krank Berlin, ebenfalls von Apple TV Plus, reingeschaut. Wann startet die?
Die ist schon gestartet.
Ist schon gestartet, sehr gut. Ich habe in den Screener-Raum reingeschaut. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ich liebe Krankenhausserien, das habe ich hier, glaube ich, auch schon an anderer Stelle gesagt. Ich liebe auch Emergency Room, Chicago Hope und so weiter und so fort. Und Krank Berlin ist quasi ein Eintauchen in ein komplett überfordertes, überlastetes Krankenhaus in Berlin. Wer hätte das gedacht anhand von zwei Hauptfiguren, die unterschiedliche Positionen dort einnehmen. Und es ist eine sehr visuell, würde ich sagen, originell erzählte Serie, sehr poppig erzählt, gerade von Anfang an. Die Musikeinsätze und so weiter ist jetzt nichts, was ich mit deutschen Krankenhausserien assoziieren würde.
Es ist nicht so dieser soapige, flache Look, sondern schon alles sehr körnig.
Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, In aller Freundschaft trifft
Euphoria.
Euphoria, genau. die fand ich auch sehr gut. Wie sieht's bei dir aus?
Die ist auch in meiner Top 3 mit drin. Deswegen habe ich sie dir ja auch empfohlen.
Ja, also noch kann ich mich nicht beschweren.
Ich glaube, ich habe auch meine dritte Serie in meiner Top 3 ist, glaube ich, eine, die du gar nicht gucken würdest. Das ist nämlich Daredevil Born Again.
Ja.
Ich weiß, der gute Herr Matt Murdock hat dir viel Lebenszeit geraubt mit Recaps schreiben damals. Ich liebe die Serie. Wir hatten ja auch einen Check im Podcast zu den ersten zwei Folgen. Ich habe mittlerweile auch die Staffel komplett gesehen. Und ja, es gibt so ein paar Hindernisse. Man merkt, wie so zwei Visionen so gegeneinander prallen, weil die Serie ja ursprünglich halt von einem anderen Team gedreht wurde. Und dann nach der Hälfte wurde das Kreativteam ausgetauscht, um nochmal die Richtung zu ändern. Das merkt man dann halt vor allem in den letzten zwei Folgen, weil da geht's dann richtig wieder in diese Netflix-Richtung. Und der härteste MCU Moment aller Zeiten im Finale. Holla die Waldfee. Ich zitter jetzt noch.
Also ist es auch so brutal?
Es gibt zumindest einen brutalen Moment, der so grafisch ist. Da hatte ich, also in früher in Serien, das hat mich so an Spartakus erinnert, wenn, also ich will jetzt nicht zu viel hypen, aber also vor ein paar Jahren wäre diese Serie wahrscheinlich dafür auf dem Index gelandet.
Okay, jetzt bin ich schon gespannt. Andere Frage, weil ich wirklich, ich mochte Daredevil am Anfang, hatte dann aber irgendwann einfach Probleme mit dieser 13-Episoden-Struktur bei Netflix, wo das war ja nicht die einzige Marvel-Serie, die darunter gelitten hat, dass sie einfach zu viele Folgen füllen mussten. Ein Problem, was ich hatte, war, dass die sehr dunkel war, die Serie, und irgendwie düster als dunkel verstanden hat. wie ist das jetzt? Ist die Ästhetik, also der Look, Stil?
Der ist schon ganz anders.
Ist ganz anders? Heller?
Ja. Heller, ja. Auch ein anderes Bildformat natürlich. Aber auf jeden Fall so New York ein bisschen schöner eingefangen, finde ich auch. Also die schönste New York-Serie unter den MCU-Serien bisher, weil sonst hast du ja viele MCU-Stories, die New York spielen, da siehst du nie wirklich, dass das wie New York aussieht. Ja, und die Charaktere natürlich sehr schön so. Matt Murdock und Wilson Fisk, die dann halt am Anfang der Serie so komplett eigentlich so ihre bösen, dunklen Seiten von früher ablegen wollen und halt immer langsam wieder zurückgleiten in ihre alten Personas. Und das ist sehr interessant mit anzusehen.
Ja, ich liebäugle schon damit wegen Vincent D'Onofrio, weil den sieht man ja seltener in so großen Rollen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich aufraffen kann, es wirklich zu schauen. Streamt bei Disney Plus und hat wie viele Folgen?
9 Folgen.
Insgesamt?
Mhm. In der ersten Staffel.
Ja,
deswegen finde ich sie so schön. Endlich mal wieder eine Marvel-Serie mit einem Staffelfinale, was sich nicht anfühlt wie andere MCU-Finales mit jetzt muss jemand ein neues Kostüm haben, jetzt brauchen wir noch einen großen Bossfight vor ganz viel CGI-Hintergründen. Nein, das gibt's halt nicht. Das ist mal was anderes.
Na gut, also ich weiß nicht.
Mal gucken.
Ja, mal gucken.
Mal gucken. Sonst habe ich auch noch, ich habe das bei mir so ein bisschen aufgeteilt in 3 neue Serien und 3 Staffeln, die neu sind. Und das ist auf jeden Fall mein Platz 1-1 ganz oben, ist die 2. Staffel von Severance, die große Mystery-Serie. Ich weiß, du bist nicht so der große Mystery-Serien-Fan, wo man sehr viel nachdenken muss.
Ja, das klingt jetzt wieder so, wenn Jenny nachdenken muss, dann
also
ist
Serien,
sie raus.
Also Serien, die viel Arbeit erfordern.
Nein, also mein Problem mit Serien wie Severance, wo ich die 1. Staffel auch geschaut habe, ist, dass ich denke gern bei Serien nach. So, das kann ich schon sagen.
Das wollte ich dir nicht unterstellen.
Nein, hast du erfolgreich gemacht. Nein, ich denke gern bei Serien nach, aber ich bin einfach nicht so, dass ich aus einer Serie rausgehe und mir dann gern Gedanken mache, was könnte denn die Lösung dieses Rätsels sein? Mhm. Zum Beispiel, also wie bei Lost oder bei Fringe oder Mystery-Serien dieser Art. Und das ist ja bei Severance schon ein, glaube ich, attraktiver Teil der Serie. Mhm. Ich kann aber im Gegensatz zu vielen anderen Serien verstehen, warum viele sie so lieben, weil sie ja schon sehr eindrücklichen visuellen Stil hat. Und einen sehr guten Cast, muss man ja auch sagen. Wie ist das in der 2. Staffel? Wird das dann einfach geradewegs weitererzählt oder wird da irgendwas geändert im Vergleich zur 1. Staffel, ohne jetzt zu spoilern?
Also das Konzept ist ja immer noch das gleiche und geht so einen Schritt zurück. Also ist jetzt nicht, dass komplett alles eskaliert, aber das immer so konsequent auf die nächste Stufe erhoben. In der 1. Staffel hatten wir so diese komplett zweigeteilten Persönlichkeiten vorgestellt bekommen und in der 2. Staffel nähern sich diese Persönlichkeiten immer mehr aneinander an. Also was passiert, wenn diese Lebensräume von
Inni und Outie.
Wenn deren Lebenswelten miteinander langsam kollidieren und das wird dann konsequent bis zur letzten Folge durch.
Gibt's da dann irgendwelche neuen Castmitglieder, auf die man sich freuen kann oder ist das im Wesentlichen der vom 1.
Es gibt Gwendoline Christie als Ziegenhirtin.
Habe ich schon mal gesagt, dass Gwendoline Christie bei der Berlinale an mir vorbeigelaufen ist und sie ist ungefähr doppelt so groß wie ich?
Hat sie dich gesehen?
Nein, aber ich habe sie gesehen und das ist das Wichtige an dieser Anekdote.
Ja, und hier läuft sie mit einer Glocke durch die Gegend.
Das sollte ich das nächste Mal auch machen, wenn ich sie sehe.
Nee, ganz fantastisch. Ich liebe die 2. Staffel. Kann ich nur allen empfehlen, wenn ihr irgendwie Rätsel mögt. Halt auch so von der Bildsprache und visuell, es hat die so viele tolle Kniffe und Einfälle. Es gibt auch eine Plansequenz in dieser Staffel, die wahrscheinlich besser ist als alles, was Adolescence gemacht hat.
Diese Adolescence-Bits ist hier immer.
Sonst habe ich noch dabei Invincible Staffel 3. Invincible, eine ganz tolle animierte Superhelden-Serie, die auch von den Bewertungen her auch bei Moviepilot eine der bestbewerteten Superhelden-Serien überhaupt ist. Und da die 3. Staffel jetzt auch wieder ganz fantastisch verfilmt den, also Robert Kirkman, der Comic-Autor, der adaptiert seinen eigenen Comic, den er vor 20 Jahren geschrieben hat.
Noch und vor The Walking Dead?
Noch vor The Walking Dead tatsächlich. Vor dem großen MCU sogar. Aber auch sinnvoll adaptiert, also dass manche Sachen ein bisschen umgeschoben werden, manche ein bisschen modernisiert, aber trotzdem eine ganz tolle Adaption. Ich habe das immer am Anfang, habe ich den Comic und die Serie also gleichzeitig gelesen und geschaut. Da hat sich dann alles in meinem Hirn verzwirbelt, weil ich nicht mehr alles auseinanderhalten konnte. Was habe ich jetzt in der Serie gesehen, was im Comic gelesen? Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen strukturierter gemacht und zwischen den Staffelpausen lese ich dann den Comic weiter.
Hat die dann eine durchgehende Story durch alle Staffeln? Ich kann mir unter der Serie noch wenig vorstellen.
Ja, die ist aber schon recht episodisch, aber sie hat für die Charaktere immer durchgehende Handlung. Es gibt so eine übergeordnete Handlung, dass es eine außerirdische Spezies gibt, der dieser Superheld Mark Grayson, dieser junge Invincible angehört und die dann irgendwann die Erde invadieren werden. Aber sonst ist es meist schon eher episodisch. Jetzt auch in der 3. Staffel ist die Serie noch episodischer als vorher.
Aber schon was für Erwachsene, ja.
Auf jeden Fall. Also das Finale war jetzt auch, glaube ich, bei IMDb eines der bestbewerteten Staffelfinales überhaupt. Mit 9,9 war es, glaube ich. Da habe ich auch vor dem Fernseher gesessen und dachte so, oh, weil ein sehr brutaler Kampf zwischen zwei Superwesen.
Die ist auch bei Amazon.
Die ist bei Amazon,
genau. Das heißt, man kann The Boys durchbingen und dann Invincible. Wenn du wählen müsstest, welche von beiden würdest du empfehlen?
Das ist aber auch schwierig. Es ist, das Witzige ist ja, hinter allen Serien stecken Seth Rogen und Evan Goldberg.
Die machen einfach alles.
Im Zweifelsfall ist halt auch The Studio, ist das gleiche Team. Das ist zwar nicht so brutal.
Ich wollte schon sagen, also ich habe The Studio noch nicht vollständig geschaut, aber da fehlen mir noch so ein bisschen die gebrochenen Genicke, außer in den Filmen, im Filmsequenzen.
Ich wollte sagen, da werden keine irgendwie Rückgrade irgendwie aus Körpern gerissen oder so.
Zur Abwechslung, haben sie mal was Charmes gemacht.
Genau. Nee, Invincible kann ich nur empfehlen. Ist natürlich immer abschreckend für viele, auch Animationsserien. Oh, aber in dem Fall gebt euch einen Ruck. Versucht's mal. Genau. Und meine Top 3, Platz 3, ist 1923 die zweite Staffel. Da hängt mein Herz dran an diesem großen, tollen Western-Epos von den Duttons. Jetzt in den 20er Jahren und nicht mehr in den 1890er Jahren, 1880er Jahren oder in den 2020er Jahren. Ich weiß nicht, hast du von Yellowstone mal irgendwas gesehen?
Also Yellowstone habe ich geguckt, da haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Stimmt. Bei den Prequels habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut. Ich kann aber von mir behaupten, dass ich meiner Mutter, weil sie Yellowstone mochte, 1923 empfohlen habe und daraufhin hat sie auf Blu-ray gekauft und war extrem begeistert von 1923. Shoutout an meine Mutter, Shoutout an
meine Mama Taylor. Ist auch Fan.
Ja, Shoutout an Taylor Sheridan. Das
sind die Mama-Serien.
Ja, also bei 1923 war ich schon sehr neugierig und ich glaube, das werde ich auch noch schauen. Erstens, weil ich das Western-Setting mag, auch 1883. Die andere Prequel-Serie und weil auf dem Poster ganz groß Harrison Ford und Helen Mirren natürlich zu sehen sind. Wobei ich gehört habe, dass
die haben gar nicht so viel Screentime.
Genau, dass das so ein bisschen falsche, irreführende Werbung ist.
Eigentlich ist es mehr Brandon Sklenars-Serie. Der bringt auch so in der ersten Staffel vor allem dieses große epische Abenteuergefühl, dass seine Geschichte beginnt halt in Afrika als Großwildjäger und dann verliebt er sich da in eine britische Aristokratin und die beiden wollen dann zusammen in Richtung Amerika flüchten. Aber da passieren halt, also ich glaube, die kommen erst im Serienfinale in Amerika, also zu Hause an. In der zweiten Staffel sind sie in Amerika, aber das ist natürlich, diese ganze Reise ist mit so vielen Anstrengungen und Hindernissen verbunden. Das ist schon sehr, sehr interessant.
Aber muss man Yellowstone gesehen haben oder könnte man auch sagen, dass 1923 eigentlich eher so für alle ist, die nicht so ein großes Commitment für eine Serie eingehen wollen?
Also für das geringste Commitment sollte man dann 1883 gucken, weil das sind nur 10 Folgen und das ist auch in sich abgeschlossen.
Und ist auch gut?
Ist auch sehr gut. Das ist die beste von den Yellowstone-Serien tatsächlich. Und dann jetzt 1923... kann ich noch nicht abschließend sagen. Ich habe erst 5 Folgen von den 8 der zweiten Staffel gesehen. Ob das Serienfinale dann das noch schön rund abschließt oder nicht. Aber die kannst du halt auch komplett eigenständig sehen.
Darf ich auch noch was empfehlen?
Ja, natürlich.
Und zwar ist keine normale Serie, sondern es ist eine Show. Die habe ich hier jetzt einfach reingebracht. Und zwar begann das im Grunde letztes Jahr als John Mulaney, der ein ganz großartiger Stand-Up-Comedian ist. Also ein paar Live-Shows gemacht hat, die bei Netflix übertragen wurden, die wie so eine Late-Night-Show sind, aber sehr eigensinnig. Das letztes Jahr hieß das
Everybody's Life in LA.
Everybody's Life in LA war auch sehr Los Angeles-zentrisch, aber mit berühmten Stars und bekannten Musikern, die aufgetreten sind. Und er führt dann eben durch die Show, hat dann immer live Anrufer gehabt und so, die zu einem Thema, um das sich die jeweilige Folge dreht, dann immer was gesagt haben, ganz normale Menschen, die anrufen konnten. Und jetzt geht es damit quasi weiter mit ein bisschen größeren weltweiten Fokus. Heißt einfach nur Everybody's Life. Das LA wurde gestrichen mit John Mulaney. Und das ist wirklich was, das kommt einmal die Woche. Ich glaube immer so Mittwoch, Donnerstag sind die Folgen dann in Deutschland verfügbar.
Von Mittwoch auf Donnerstag genau. Um 2 Uhr nachts oder
ja, so. Also so früh stehe ich nicht auf, um sie zu schauen. Ich bin nicht so ein Hardcore-John Mulaney-Fan, aber ich bin ein großer John Mulaney-Fan, der auch ganz tolle Stand-Up-Specials bei Netflix hat, wie Kid Gorgeous und The Comeback Kid. Und der moderiert das und das ist einfach so ein Feel-Good, ich versinke langsam in den Schlaf, Content, den ich sehr empfehlen kann, wo er sehr tolle Gäste wie Michael Keaton und Ben Stiller und Quinta Brunson waren in der neuesten Folge dabei hat und Musikgäste wie Cypress Hill und Kim Deal. Und ja, das macht mir einfach riesen Spaß. Kann man schön weggucken, bisschen awkward, aber sehenswert auf jeden Fall. Everybody's Life mit John Mulaney.
Ich muss sagen, bei mir sind die Folgen dann ein bisschen kürzer, wenn ich sie nämlich gucke, weil ich überspringe immer bei Talkshows die Musik-Acts. Ich verstehe den Sinn nicht hinter den Musik-Acts bei Talkshows.
Also ich mag Musik und deswegen überspringe ich sie nicht, aber ich verstehe das natürlich und schäme dich nicht dafür.
Lieber einfach den weirden Humor von John Mulaney. So. Bei unserem Blick zurück will ich auch nochmal ganz kurz an den Anfang des Jahres springen. Da hatten Esther, Andrea und ich nämlich im Podcast so die vielversprechendsten Serienhighlights des Jahres gekürt. Und davon sind jetzt in den ersten 3 Monaten 6 Stück von den 25 tatsächlich auch gestartet. Und ich würde sagen, wir lagen gar nicht so falsch, bis auf einen Titel wahrscheinlich. Und das kann man eigentlich auch alles noch immer empfehlen, dass es sich auch lohnt. Wir hatten halt einmal Zero Day mit dabei. Das war jetzt vielleicht nicht das erhoffte Highlight, aber doch sehr
bei
kurzweilig
Netflix,
und spannend. Genau.
Die Robert De Niro Thriller Cyber Attack Serie.
Genau. Krank Berlin, hast du eben schon empfohlen, war am Anfang schon eine Empfehlung, ist immer noch eine Empfehlung. Ja, Cassandra hatten wir uns sehr drauf gefreut auf die Serie.
Ja, also ich bin Fan deutscher Serien. Ich gucke mir gerade auch die deutschen Netflix-Serien an, immer an. Aber Cassandra war mir doch ein bisschen arg behäbig und altbacken. Das muss ich gar nicht, glaube ich, mehr dazu sagen. Nein. Ich war enttäuscht.
The Residence?
Hätte eine halbe Stunde sein müssen und nicht eine Stunde. Dann ist
pro
es
Folge?
Ja, pro Folge, nein, nicht pro Staffel. Konzeptuell finde ich sehr schön. Whodunit im Weißen Haus, im Grunde wie Clue oder
Cluedo.
Cluedo im Deutschen. Und die Idee finde ich toll. Ich bin auch überrascht, wie viele Serien im Umfeld des Weißen Hauses und mit Morden im Weißen Haus dieses Jahr schon gekommen sind. Ich erkenne eine Tendenz. Und die kann man, ich glaube, in dieser Länge jetzt immer so eine Stunde ungefähr, kann man sie auch gucken und Spaß haben, vor allem auch wegen der Hauptdarstellerin. Aber als so eine einfache, halbstündige Komödie hätte ich es, glaube ich, lieber geschaut.
Lieber wie Only Murders in the Building. Das
genau.
Sind ja auch so 30, 40 Minuten.
Only Murders in the White House.
Genau. Da könnt ihr auch gerne unseren Podcast-Check noch hören, der ist letzte Woche erschienen. Genau, und dann hatten wir noch unter den Serien The Studio. Da lagen wir vollkommen richtig mit unserer Vorfreude. Nicht, dass ich die Serie schon vorher gesehen habe und deswegen in die Vorfreudeliste mitgebracht hätte. Daredevil Born Again hatten wir uns auch sehr drauf gefreut. Genau, aber Seriengeschmäcker sind natürlich verschieden bekanntlich und deshalb habe ich auch nochmal geschaut, welche Serien denn bei der Moviepilot-Community bisher am besten ankamen dieses Jahr, beziehungsweise am besten bewertet wurden und da gehe ich jetzt einmal durch. Fange ich von vorne oder von hinten an?
Fang doch mal von hinten an.
Okay, also ich habe einmal geguckt, alles so was über 7 ist, eigentlich schon... 7 von 10 ist schon eine sehr gute Serie und da ist hinten die Disney Plus Überraschung Paradise mit dabei.
Ja, Paradise, wie viel darf man über die Serie sagen? Sterling K. Brown ist im Weißen Haus und findet eine Leiche.
Aber nicht im Weißen Haus.
Wo
Im Haus des Präsidenten.
Im Haus des, ja, ist für mich alles dasselbe. findet eine Leiche und dann wird in Flashbacks und auch in der Gegenwart erzählt, was alles dahinter steckt. Es gibt einen Riesentwist in der Serie, den ich jeden einfach überlassen würde, dass er und sie das selbst entdeckt. Aber für eine Network-Serie, also Network im Sinne von, ist ja glaube ich ABC.
Für Hulu.
Oder Hulu ja. Sogar. Also es ist eigentlich jetzt... Ist eine Serie, wo man das Gefühl hat, die hätten sie ja auch mit 22 Folgen jede Staffel drehen können. Mhm. So ist ein bisschen oldschool, ist ja auch von dem Schöpfer, glaube ich, von This Is Us.
Genau, Dan Fogelman.
Genau, sehr kurzweilig und unterhaltsam, gut besetzt und die Twists machen natürlich Spaß. Ich habe jetzt noch nicht alles geschaut und kann mir aber noch nicht so ganz vorstellen, wie die Serie funktioniert, wenn sie erstmal ihre Twists erschöpft hat. Und ich habe die Erwartung, dass sie einfach niemals ihre Twists erschöpft hat, sondern also, einfach immer weiter twistet, bis die Serie zu Ende ist.
Ich glaube, der grobe Serienplan ist auf 3 Staffeln ausgelegt, hatte Dan Fogelman in einem Interview mal erzählt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, auf was das hinausläuft, aber darüber können wir nicht sprechen, ohne über das Setting zu sprechen. Deswegen lassen wir es jetzt an dieser Stelle. Guckt Paradise, lasst euch überraschen, ist so ein Mix aus Mystery, Verschwörungsfüller, ist alles mit drin. Also
und
wenn ihr Lost
und Bergbau.
Und Bergbau. Also wenn ihr Lost und The Night Agent mögt, das ist, glaube ich,
ja, das
die beste
gut.
Mischung. Genau, dann haben wir noch mit 7,1 aktuell die Netflix-Serie Toxic Town.
Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört.
Eine True Crime-Miniserie, ich glaube auch 4 Folgen, auch von Jack Thorne geschrieben übrigens, der auch Adolescence geschrieben hat, der war fleißig, mit einem ganz tollen britischen Cast und da geht's um einen Fall in der Kleinstadt Corby, ist so eine englische Industriestadt, wo dann in den 90ern, ich weiß gar nicht mehr wann das war, oder in den 80ern, da wurde dann quasi so eine große Metallfabrik abgerüstet und der Boden sollte nur aufbereitet werden und da haben sie halt diesen toxischen Giftmüllboden durch die Stadt transportiert und dadurch gab es ganz viele, wurden viele Kinder geboren mit Missbildung und das haben aber die Mütter nie so wirklich realisiert, wo das herkommt, warum, bis sie dann halt irgendwann auch sich selber gegeneinander, sag ich schon, bis sie halt andere Mütter und Kinder treffen, denen es ebenfalls so geht und sich dann so langsam zusammenschließen, dann ist es so ein langwieriger Kampf für Gerechtigkeit. Aber es ist schon sehr schön gemacht. Die erste Folge hat mich ziemlich genervt, weil die Serie ein bisschen zu mit dem Holzhammer mir immer zeigen wollte, hier ist alles toxisch. Also dann siehst du ständig, oh, die putzen die Fenster, weil wieder irgendwie die Fenster schmierig sind.
Aber danach wird's besser und du würdest sie auch empfehlen.
Ich würde sie schon empfehlen. Ja, ja, auf jeden Fall. Sind sehr emotionale Geschichten. Du hast einen ganz fantastischen Cast, unter anderem auch Amy Lou Wood aus Sex Education und The White Lotus, die mit den schönen Zähnen, kann man sagen, die auch eine sehr, sehr herzerreißende Story hat in der Serie.
Verliert sie ihre Zähne?
Nein.
Okay.
Schlimmer. Genau. Toxic Town sind auch nur 4 Folgen, kann man sehr schnell sich mal angucken. Genau, und dann haben wir noch Lockerbie, auch eine True Crime Serie.
Mit Colin Firth.
Die habe ich aber tatsächlich nicht gesehen. Da kommt auch eine Netflix-Serie dieses Jahr, die auch Lockerbie heißt und das gleiche behandelt. Mal schauen. Genau, dann auf dem nächsten Platz ist Daredevil mit aktuell 7,2, aber da ist die Staffel natürlich auch noch nicht rum. Und tatsächlich bisher nur auf Platz 4 mit einer 7,3 ist Adolescence.
Adolescence wahrscheinlich der Serienhype dieses ersten Quartals
das
bei Netflix.
Das Rentierbaby von 2025.
Genau, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Es geht um eine Kriminalgeschichte. Ein Mädchen wird ermordet. Ein Junge ist der Verdächtige. Mehr sag ich jetzt erstmal nicht. Und die Serie wird in wenigen Folgen so gedreht, dass man jede Folge im Grunde wie in einer Einstellung gedreht wird. Also wie zum Beispiel die Cops. Es beginnt damit, dass die Cops in seine Wohnung stürzen oder in sein Haus stürzen und ihn festnehmen und dann verfolgt man ihn bis ins Gefängnis, wo und die Kamera folgt ihm und es gibt keinen Schnitt und jede Folge ist so angelegt. Und da im Mittelpunkt so ein so junger Mensch steht, der des Verbrechens verdächtigt wird, ist das, glaube ich, auch so ein Thema, also ist nicht true, aber es ist Crime. Mhm. Und dann relativ...
True-ish Crime.
Genau, relativ mini für eine Miniserie. Mhm. Es war eigentlich deswegen, glaube ich, nicht überraschend, dass es so erfolgreich ist. Es ist auch jetzt zum Zeitpunkt dieses Podcasts auf Platz 1, aber ich finde es trotzdem interessant, dass ausgerechnet diese Serie so ein Phänomen geworden ist. Ich war nicht so begeistert, fürchte ich. Ich finde die Schauspieler größtenteils gut, aber ich habe das Gefühl, dass diese Grundidee mit diesen Plansequenzen dazu führt, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wie haben die das eigentlich gemacht? Mhm. Und die Schauspieler werden ein bisschen theatralisch, finde ich. Je länger so eine Folge andauert, dass dann jede gehobene Augenbraue dir zeigen soll, gerade bei dem Jungen in dieser Folge, wo er mit der Psychologin spricht. Jede Augenbrauenbewegung soll dir signalisieren, was er gerade fühlt. Und das hat mich dann irgendwann fertig gemacht und jede zweite Folge endet damit, dass jemand sich zur Kamera wendet und heult und das hat mich auch fertig gemacht. Aber warst du begeisterter als ich von Adolescence, Max?
Ich hätte tatsächlich gerne mehr gefühlt während der Serie. Ich war aber mehr fasziniert von dem technischen Aspekt von der Serie auf jeden Fall. So, Auf Platz 3 der bestbewerteten Serien aktuell ist tatsächlich Der freundliche Spider-Man
heißt
aus der Nachbarschaft.
Wirklich so auf Deutsch?
Ja, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Und in Deutschland heißt sie Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft.
Das finde ich süß.
Ganz, ganz tolle Animationsserie. Auch eine große Überraschung, weil die halt, der Look ist halt nicht so schön von der Serie, also der Zeichenstil. Aber wie sie eine Spider-Man-Geschichte erzählt, ist sehr, sehr schön und tatsächlich besser. Ein besserer Peter Parker als Tom Holland, finde ich.
Die ist bei Disney Plus, aber hat die irgendwas mit dem MCU zu tun?
Nee, es ist so eine Multiverse-Serie. Also sie spielt quasi in einer anderen.
Also man muss den Rest nicht gesehen haben.
Genau, es ist quasi eine alternative Geschichte von dem Tom Holland Peter Parker. Die aber, er hat ein anderes Umfeld und es, also was wäre, wenn nicht Tony Stark sein Mentor geworden wäre, sondern Norman Osborn.
Und eine Frage noch, das heißt ja der freundliche Spider-Man, das klingt nach für mich so ein bisschen wie eine Kinderserie.
Also
Fragezeichen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man denkt, das ist so eine Kinderserie, aber ich finde, sie ist auch schon ein bisschen erwachsener. Also es ist halt eine richtig schöne Spider-Man-Story, wo man so ein Coming-of-Age ihm so auf dem Weg zum Superheldensein folgt. Am Anfang auch viel mehr Fokus auf die Nachbarschaft, finde ich. Also man merkt mehr so, man hat mehr so ein Gefühl von, warum kämpft er eigentlich für diese Leute, für New York. So, Platz 2, The Residence, haben wir eben schon besprochen. Ist noch ganz frisch und auf Platz 1 aktuell der bestbewerteten Serien. Jenny schüttelt fassungslos den Kopf. American Primeval mit 7,7. Ich
ja.
kann verstehen, warum sie so gut ankommt. Einerseits ist natürlich der Hype um Western-Geschichten sehr, sehr groß aktuell. Und sie ist halt wirklich aber sehr ähnlich zu 1883, finde ich. Nur nicht in hübsch.
Ja, es wird halt so ein bisschen der Look von hier dem Leonardo DiCaprio in Naruto-Film The Revenant nachgeahmt.
Stimmt, ja, ja. ja.
Aber ohne den großartigen Kameramann Emanuel Lubezki, was du dann halt auch merkst. Das ist nicht mal mein größtes Problem. Mein größtes Problem bei American Primeval ist, dass es einfach so eine Anhäufung von Furchtbarkeiten ist, falls Furchtbarkeiten ein Wort ist. Miserabilismus, ist einfach ein...
Zu nihilistisch.
Es ist nihilistisch und ja. so mit dem Gestus mit oh, der Western, der beschönigt ja immer alles. Jetzt machen wir mal das. Aber das ist halt seit den 60er Jahren nicht mehr neu, so als der Italo-Western. Im Grunde das alles besser und unterhaltsamer gemacht hat.
Deswegen einfach 1883 die bessere Serie, weil sie was Ähnliches erzählt. Auch dieses es ist unglaublich hart und harsch, diese Realität der Siedler, die da durch Amerika ziehen, aber halt hat auch mehr Hoffnung und sieht schöner aus. Und die hier ist halt einfach nur Leid. Also das ist ja, American Primeval ist einfach nur eine Serie zum Leiden. Hm. Von Anfang bis Ende.
Vielleicht, wenn euch das gefällt, wenn ihr leiden wollt, schaut American Primeval.
Genau.
Qualitativ wie inhaltlich eine Tortur.
Aber es gibt Betty Gilpin. Genau. Leider gab es aber nicht nur ausschließlich gute Serien bisher dieses Jahr zu sehen. Also dem durchschnittlichen Mittelfeld der 6-Punkte-Serien wollen wir uns mal nicht widmen, sonst wird der Podcast sowieso zu lang, sondern wir gucken jetzt mal auf die richtigen Gurken, so die ihr direkt wieder von eurer Merkliste schmeißen könnt. Und dafür habe ich einmal die von der Moviepilot-Community am schlechtesten bewerteten Serien herausgesucht. Und ich kann nicht glücklich schätzen, ich habe nämlich keine einzige davon gesehen. Deswegen zähle ich sie jetzt einfach nur mal auf und sage euch die schlechtesten Serien. Also die allerschlechteste Serie, die wurde auch über eine zweite Staffel gerade verlängert, ist Medusa von Netflix, eine kolumbianische Thriller-Soap mit einer 4,2 Bewertung.
Glückwunsch.
Glückwunsch Medusa zur Staffel 2 Verlängerung. Dann haben wir Der Hooligan, auch eine Netflix-Serie, ist so ein polnisches Hooligan-Drama mit 5,4. Danach kommt tatsächlich Harlenkoben, eine Adaption aus Polen, die heißt Kein böser Traum. Dann kommt sogar eine deutsche Serie, ein deutsches ARD-Drama, A Better Place. Genau, und dann kommt Primefinder. Mit einer 5,5.
Mathe-Thriller hast du hier.
Ich habe geschrieben, ein Mathe-Thriller. Das ist so ein Verschwörungsthriller, wo ein mathematisches Genie irgendwie gejagt wird. Ich habe es nicht gesehen.
Also Apple TV Plus ist Numbers.
Genau. Aber anscheinend eine nicht ausnahmsweise mal nicht so gute Apple TV Plus Serie.
Muss man ja auch mal haben.
Genau. Und dann kommt nochmal Harlenkoben. Mit Ich vermisse dich, mit einer 5,6. Mal gucken, wie gut dann die dritte Harlenkoben-Serie demnächst bewertet wird dieses Jahr. Und danach kommt dann noch eine polnische Netflix-Thriller-Serie namens Hundehügel.
Du könntest, ich muss ehrlich sagen, du hättest die alle erfinden können und ich hätte den Unterschied nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ob
vielleicht
die
ist nur die Hälfte von dieser, von den Serien wirklich existent.
Hundehügel, der Hooligan, A Better Place als ARD-Serie, ist alles sehr glaubhaft, aber gleichzeitig könnte es auch eine Parodie sein.
Genau, und dann kommt noch Cassandra.
Gut, das wissen wir.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Generate on-brand content, images, media, and simply change or fine-tune any of it along the way. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/onrepeat. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/onrepeat to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
So, und damit kommen wir jetzt auch schon zu unseren Serienenttäuschungen. Also nicht unbedingt richtig schlechte Serien, sondern halt auch welche, an die wir vielleicht hohe Erwartungen hatten, die aber letztendlich nicht erfüllt wurden. Gibt es da etwas für dich? Was?
Also ich glaube, meine größte Enttäuschung war American Primeval, weil ich einfach ein riesen Western-Fan bin und mich immer freue, wenn jemand was in dem Genre macht. Und die war ja auch von Peter Berg, der schon große Serien gemacht hat und da spielte Taylor Kitsch mit und so weiter. Also da habe ich mich drauf gefreut und dann wurde ich enttäuscht. Aber ich glaube, du hast noch eine längere Liste als ich.
Also ich fand American Primeval tatsächlich gar nicht so schlecht, wie ich es vielleicht jetzt sich gerade rausgehört hatte. Aber ich hatte halt auch sehr, sehr hohe Erwartungen an die Serien, die wurden dann halt einfach nicht erfüllt. Deswegen nochmal geschaut, 1883, jetzt auch bei Netflix. Meine größte Enttäuschung ist tatsächlich Win or Lose.
Was ist das denn?
Bei Disney Plus, das ist eine Pixar-Serie. Sollte eigentlich die erste richtig große Pixar-Serie sein, dann haben sie aber die Traumstudios, diese Alles-steht-Kopf-Serie vorgezogen. Und als großer Fan von Pixar hatte ich da sehr hohe Erwartungen und dafür war sie mir dann einfach zu mittelmäßig. Es geht um ein junges Softball-Team und jede Folge beleuchtet die Story einer Person aus dem Umfeld des Teams, manchmal ein Spieler, eine Spielerin oder die Mama von dem Kind oder der Coach, genau, und das alles dann über einen Zeitraum, immer, jede Folge ist so der Zeitraum vor, direkt die Tage vor einem großen Championship-Spiel und dann siehst du halt die verschiedensten Sachen, womit diese Kinder zu kämpfen haben. Aber das hat für mich leider überhaupt nicht funktioniert, dieses Konzept, weil einerseits sind die Folgen viel zu kurz mit 18 Minuten, 19 Minuten und die enden alle immer mittendrin, weil die nicht so immer so kurz vor dem Spiel oder während des Spiels enden die, immer auf so einer seltsamen Note und erst am Ende wird das alles zusammengeführt, aber das, mir fehlte da der emotionale Punch einfach, den ich von Pixar-Stoffen erwarte. Tja, Win or Lose war eher ein Lose.
Wir brauchen immer so ein Geräusch irgendwie nach jeder Enttäuschung.
Und die allergrößte Enttäuschung, Generation Z, bei ZDF streamen. Das wurde mal angekündigt als eine Zombie-Horror-Serie von Ben Wheatley. Und ich bin großer Fan von seinen Filmen, vor allem so seinen früheren Filmen wie Kill List, Sightseers oder High Rise hat er auch gemacht. Genau, und jetzt hat er eine...
Und Mac 2.
Mac 2 habe ich nicht gesehen, aber Rebecca habe ich gesehen. Stimmt, das hat er auch gemacht für Netflix. Hatte ich letztes Jahr auch, hatten wir das in so einer Vorfreude-Vorschau mal mit drin. Jetzt ist sie dieses Jahr in Deutschland gestartet. Es ist eine der schlimmsten Serien, die ich je gesehen habe. Also da ist Enttäuschung eigentlich schon untertrieben. Also das ist so schlecht und cringe gewesen. Was ist Ben Wheatley eingefallen? Dachte er, ich möchte eine Asylum-Serie machen, aber noch schlechter.
Beim ZDF?
Ja.
Man darf jetzt nicht mehr ZDF-Mediathek sagen, sondern nur noch...
ZDF-Streaming.
Das ist ZDF-Streaming in Klammern Plattform.
Genau. So, und dann gibt es aber natürlich auch noch eine andere Art der Serienenttäuschung, und zwar der große Serienfrust, weil es Serien gibt, die woanders vielleicht schon laufen und richtig toll sein soll, aber hierzulande immer noch nicht erschienen sind. Und ich weiß, du bist sehr groß frustriert über eine Serie, die noch nicht in Deutschland läuft. Hast du mich auch zu angeschrieben, nämlich letzte Woche. Max, wann kommt endlich
The Pitt? Ja. Mit Doppel-T. Nicht, keine Serie über Brad Pitt, aber wird genauso geschrieben. The Pitt ist, fange ich so an, die Ehefrau, Witwe von Michael Crichton, der Emergency Room erfunden hat, will die ja verklagen, weil die Serie zu ähnlich ist. Ihrer Meinung nach. Ich habe ja schon erwähnt, ich liebe Emergency Room, und The Pitt ist halt eine Krankenhausserie, die quasi auch mit einem der Hauptdarsteller aus Emergency Room, nämlich Noah Wiley? Wiley, weil der hat nur ein E am Ende, oder?
Ich nenne ihn einfach Wiley.
Wiley, gedreht wird, der ja damals Carter gespielt hat in Emergency Room. Ich glaube, alles, was ich über The Pitt gelesen habe, ist, dass es anders ist. Viel intensiver und tiefer gehend und weniger soapig.
Es ist 24 in der Notaufnahme, weil es in Echtzeit ist.
Ja, und das klingt halt so toll. Und die
ist es. Psst.
Die Kritiken sind so gut. Jede Woche, wenn eine neue Folge kommt, lese ich die nächste Wave-Review sozusagen. Und man kann es in Deutschland nicht schauen. Und
nicht
das
mal
macht
kaufen,
mich fertig.
Nicht mal digital kaufen irgendwo.
Also bitte, ihr Senderchefs, die alle Streamgestöber hören, ihr Streaming-Dienstchefs, die alle Streamgestöber hören, bitte holt The Pitt nach Deutschland, damit ich endlich meinen Emergency Room fix kriege. Danke.
Ist ja eine Max-Serie, deswegen denke ich mal, dass sie bei RTL Plus starten wird. Das hatten wir schon bei Peacemaker, die kam viel zu spät dann in Deutschland.
Ja gut, danke dafür, Max.
Welcher Max?
Alle Max im Raum.
Sag mal, jede Folge beginnt ja auch immer mit diesem Max Presents.
Ja, also es gibt ja auch die Reiseshow von Conan O'Brien, die bei Max ist, gibt's nicht in Deutschland.
Ganz schlimm, auch so. Eine. Das ist noch mehr Frust.
Das ist ein größter Frust, aber du hast auch noch eine Frustserie.
Genau, beziehungsweise nur ein bisschen Frust, weil ich mittlerweile schon weiß, dass sie in Deutschland startet. Yay, vielleicht kommt sie dieses Jahr endlich. Das ZDF hat sich die Rechte gesichert an Ludwig, eine Serie, die ist letztes Jahr in der BBC gestartet. Und weil es anscheinend noch nicht genug gute Detektiv-Krimi-Komödien gibt, ist aber eine ganz, ganz tolle Krimiserie, eine britische Serie mit 6 Folgen in der ersten Staffel. Und es geht um einen zurückgezogenen Rätselmacher, der unter dem Pseudonym Ludwig so knifflige Rätselbücher schreibt und seit Jahren, glaube ich, nicht das Haus verlassen hat, aber als dessen Zwillingsbruder verschwindet, muss er aus seinem Schneckenhaus raus und nimmt dessen Identität als Ermittler bei der Polizei in Cambridge an, um Hinweise über das Verschwinden zu finden, wird dabei aber von der Polizei widerwillig direkt in Ermittlungen hineingezogen immer. Die aber aufgrund seines genialen, wie logischen Verstandes dann so wie Rätsel betrachtet, die er lösen kann. Also ihm geht's weniger um das Motiv, warum jemand mordet. Er analysiert hier lieber die Chancen und Wahrscheinlichkeiten, wer es war und so. Das ist sehr, sehr witzig und unglaublich charmant, die Serie. Ist so ein bisschen monkig, weil er halt so sehr, immer sehr befremdlich wirkt und menschenscheu ist, aber jetzt halt so aus seiner Comfortzone immer rausgetrieben wird.
Genre Kuschelkrimi?
Ja.
Sehr schön.
So, und jetzt wollen wir aber nochmal den Bogen schlagen zu richtig guten Serien zum Ende und ein paar persönliche Empfehlungen noch raushauen, konkret Geheimtipps, also Serien, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Und was gibt's da irgendwelche noch Serien, die du richtig gut empfehlen würdest, Geheimtipps?
Ich glaube, ich habe schon alle genannt, okay, die ich wirklich gut fand, aber nochmal Shoutout an The Pitt und vor allem an die John Mulaney Show, weil die haben, glaube ich, die wenigsten in Deutschland auf dem Schirm. Max, du hast aber eine lange Liste von Geheimtipps und jetzt sag mir doch mal, was ist Golden Kamuy, The Hunt of Prisoners in Hokkaido?
Genau, ich beschränke es, glaube ich, jetzt erstmal auf 3 Geheimtipps, damit wir auch für unsere Kurzfolgen noch ein bisschen was haben. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Kurzfolge über die Serie, weil ich sie so bescheuert finde und toll. Golden Kamuy 2, The Hunt of Prisoners, ist natürlich auch noch ein Rechtschreibfehler drin, also Grammatikfehler. The Hunt for Prisoners müsste es eigentlich heißen. Ist niemandem aufgefallen. Prisoners in Hokkaido, genau. Und das ist eine Live-Action-Manga-Verfilmung des Manga Golden Kamuy. Da gibt's auch eine Anime-Serie zu. Und das knüpft quasi jetzt an den ersten Spielfilm. Also der Anfang der Geschichte wurde als Spielfilm adaptiert. Kannst auch bei Netflix streamen. Und das wurde dann jetzt quasi fortgesetzt. Golden Kamuy 2 ist die Fortsetzung in Serienform mit 9 Folgen. Und letztes Jahr, ich habe den Film gesehen, mochte den, ich mag auch die Anime-Serie unglaublich gern. Und letztes Jahr war ich in Japan im Urlaub, da waren schon überall Plakate von dieser Serie, weil sie dort da im japanischen TV lief. Und jetzt ist sie endlich dieses Jahr auch bei Netflix weltweit erschienen. Und es ist quasi unmöglich, diese Serie zu beschreiben. Ich versuch's mal irgendwie in aller Kürze. Es ist eine Abenteuerschatzsuche im frühen 20. Jahrhundert und die zwei wichtigsten Hauptfiguren sind der Kriegsveteran Sugimoto und das Ainu-Mädchen Asirpa. Also die Ainu sind so, ist ein indigenes Volk in Hokkaido und die suchen nach Menschenhäuten.
Family Entertainment.
Genau, es gibt nämlich einen gewaltigen Goldschatz, der irgendwo in Japan versteckt vergraben wurde und die Schatzkarte, die dorthin führt, wurde auf die Körper von über 20 Psychopathen und Schwerverbrechern tätowiert, die aus einem Hochsicherheitsgefängnis dann alle ausbrechen und dann beginnt eine große Jagd quer durch Japan auf diese Tattoos oder Menschenhäute, an der unterschiedlichste Fraktionen beteiligt sind. Das Ganze ist wirklich ein wilder Mix aus Stilen und Stimmungen, mal spannend, mal berührend, mal völlig bescheuert. Also du hast dann einerseits diesen Abenteuerpart, dann hast du die Nachwehen des Japan-Russland-Kriegs, die eine wichtige Rolle spielen. Man lernt viel über diese indigene Ainu-Kultur, aber dann legt die Serie auch immer wieder in so Comedy- oder in Foodie-Gefilde auch ab. Also es geht auch immer viel ums Essen.
Aber nicht von Haut.
Nein, aber sämtlichen Tierinnereien, die schmackhaft zubereitet werden. Ne? Sagen sie immer schön, Hina Hina. Genau. Also wie wild gemixt die Serie ist, zeigt sich daran, so zum Beispiel am Anfang der Staffel gibt es so einen Wolfsangriff mit so richtig coolen animierten CGI-Wölfen. Aber ein paar Folgen später gibt es dann einen Bärenangriff, wo die Charaktere sich in einer Hütte verschanzen und von Bären angegriffen, aber diese Bären sind einfach Männer in Bärenkostümen, also so richtig schlechte Bärenkostüme. Das ist das Budget nach einer Folge nicht mehr existent gewesen. Also die Serie hat so ein völliges Schleudertrauma an Stilen. Es gibt eine sehr coole Horrorfolge, eine Folge mit Horror-Vibes in einem Hotel, das von einer transsexuellen, kannibalistischen Serienkillerin betrieben wird, die das ganze Hotel so mit Fallen gespickt hat und Falltüren und doppelten Böden und alle rennen wild durch dieses Hotel. Das ist ganz, ganz toll. Ich mochte den Anime schon sehr und die Live-Action-Adaption ist auch völlig weird und unterhaltsam. Also wenn ihr mal sowas richtig Bescheuertes gucken wollt, guckt Golden Kamuy 2, The Hunt of Prisoners in Hokkaido. Wird auch, glaube ich, als nächstes wieder mit einem Film weitergeführt. Mal gucken, wie lange uns das neu halten bleibt.
Da muss man aber vorher nichts von gesehen haben, um es zu verstehen.
Den Film sollte man vorher geguckt haben, ja. Sonst wird man so komplett in die Handlung mittendrin geworfen. Genau, und dann habe ich noch eine Serie, einen Geheimtipp, vielleicht für dich sogar, weil du doch so gerne Krankenhausserien magst. Und zwar eine Netflix-Serie mit 8 Folgen, mal wieder eine Notaufnahmenserie. Die stammt diesmal aber aus Südkorea und heißt The Trauma Code Heroes on Call. Und die besticht vor allem halt durch ihre koreanische Überdrehtheit. Also die anderen Serien waren ja alle jetzt so sehr ernst, was wie Krank Berlin oder was auch The Pitt, das sind ja so ernstere Serien, aber die hier ist halt schon comichaft, basiert glaube ich auch auf einem Webcomic, die Serie, und im Zentrum geht es um so einen Superheldenarzt, also der wirkt wie so ein Superheld, der aufgrund seiner Erfahrung in Kriegsgebieten ein einzigartiges Talent besitzt und unorthodox arbeitet und unerschütterlich an sein eigenes Können glaubt, und der mischt dann ein Universitätskrankenhaus auf, wo er ein fortschrittliches Traumazentrum aufbaut und dabei vor allem auf interne Widerstände stößt und Fälle löst mit seinem Team. Und das ist auf jeden Fall die unterhaltsamste von den Krankenhausserien, die es aktuell zu sehen gibt. Einerseits so diese comichaften Charaktere teilweise, aber auch große Emotionen, wie sich das für K-Dramen gehört. Und auch mitreißend. Kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen.
Danke für den Tipp.
Und dann habe ich einen Tipp gebe ich noch mit abschließend. Den habe ich nämlich auch gerade erst entdeckt. Und das ist ein ganz heißer Geheimtipp. Die Serie heißt Common Side Effects. Und die läuft bei Sky, könnt ihr die, und Wow könnt ihr die streamen. Ich glaube konkret bei Warner TV Comedy heißt der Sender, wo sie läuft. Aber könnt ihr halt bei Sky dann gucken. Das sind 10 Folgen, die laufen gerade noch, und das ist eine Animationsserie für Erwachsene, die wurde produziert von Mike Judge und Greg Daniels.
Wow, das sind ja wirklich, also...
Nicht erschaffen, aber produziert von den beiden,
aber die große Namen.
King of the Hill auch gemeinsam erschaffen haben.
Ja,
damals.
Und Greg Daniels hat das US Office gestartet.
Genau, also da ist schon mal viel... Steckt viel dahinter schon mal. Genau, und es geht um Marshall, einen Pilzexperten mit langen Haaren, Bart und Anglerhut, der sein Hemd immer offen trägt und seine Plauze rausguckt. Und der entdeckt in Peru einen rätselhaften blauen Pilz, der alle Krankheiten heilen kann. Und das wäre natürlich eine Revolution für die Menschheit und würde alles verändern. Aber er gerät dann direkt ins Fadenkreuz der DEA und dem mächtigen Pharmaunternehmen mit dem schönen Namen Rutical Pharmaceutical. Dass die Existenz dieses Pilzes natürlich auslöschen würde, weil dann würden sie ja kein Geld mehr verdienen können an Medikamenten. Genau, und das Ganze ist so ein Verschwörungsthriller mit Fargo-Vibes. Also es fühlt sich schon tatsächlich viel wie Fargo an, so von den Charakteren mit so psychedelischen Ausflügen, wenn jemand mal diesen Pilz nimmt, und vielen weirden Charakteren. Und warum ich auf die Serie aufmerksam geworden bin, ist halt auch bei IMDb hat die eine 8,7 und überall tolle Kritiken bekommen, da musste ich reinschauen und ich bin total hooked. Also die ist so weird, die Serie, die ist auch nicht schön, also die Animationen sind sehr gewöhnungsbedürftig, die Charaktere haben alle so Ballonköpfe, so aufgeblasene Köpfe mit kleinen Gesichtern in der Mitte, aber die Serie hat so einen echt so einen ganz eigenen weirden Vibe, in den sie einen reinzieht, kann ich nur empfehlen.
Das klingt richtig gut, das werde ich mir anschauen.
Common Side Effects, genau. Und dann wollen wir vielleicht noch ein paar Überraschungen raushauen. Wir haben ja viel schon, über das meiste haben wir, glaube ich, schon gesprochen heute. Also der freundliche Spider-Man hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, weil ich da nichts von erwartet hatte. Paradise hatte ich damals in der Vorschau hier vorgestellt, wusste aber nichts über den Twist. Deswegen war es so, soll ich das jetzt gucken, soll ich das nicht gucken? Noch ein Verschwörungsagenten-Thriller. Aber ich habe es nicht bereut, es geguckt zu haben.
Ja, ich würde noch High Potential bei Disney Plus empfehlen, mit Caitlin Olsen aus It's Always Sunny in Philadelphia. Da habe ich für diesen Podcast hier auch reingeschaut und das würde ich allen empfehlen, die The Rookie mögen, weil es auch so eine kuschelige Krimiserie ist und hat auch eine interessante High-Concept-Idee, nämlich eine Reinigungskraft mit einem extrem hohen IQ, die durch einen Zufall quasi in eine Polizeiermittlung hinein stolpert und den Fall löst mehr oder weniger und dadurch dann zu einer Helferin der Polizei wird, so ein bisschen wie The Mentalist oder so. Also irgendjemand mit absurden Fähigkeiten hilft der Polizei, aber wesentlich lustiger und fluffiger inszeniert.
Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und was ich noch empfehlen kann, tatsächlich, das Rad der Zeit, Staffel 3, meine große Überraschung, weil die erste Staffel von dieser großen Fantasy-Adaption, die war so,
Die war schlimmer als,
Die zweite war dann schon besser, aber die dritte ist jetzt so, die Serie hat sich wirklich irgendwie gefunden und hat mir richtig gut gefallen, die dritte Staffel. Es gibt so eine Folge, die dieses ganze diesen Multiversums-Aspekt der Fantasy-Geschichte aufgreift und das ist so Inception in Fantasy-Form gewesen. Ganz, ganz toll. Schaut uns vielleicht mal in die dritte Staffel von Das Rad der Zeit rein. Ich habe es nicht bereut, weiter zu gucken. Ich hoffe, dass es eine vierte Staffel gibt. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass die Serie eigentlich mit jeder Staffel immer queerer wird. Ganz, ganz tolle Fantasy-Serie. Nicht High-Budget oder nicht die große Blockbuster-Fantasy-Serie, die sie sein könnte, aber immer noch sehr, sehr unterhaltsam. So, dann wollen wir mal so zum abschließenden Fazit kommen. Wie war denn das Serienjahr bisher?
Ich glaube, die Frage musst du beantworten, weil du hast offensichtlich alles geschaut.
Fast. Also nicht die alles, schlechten Serien.
Weil du weißt, was gut für dich ist. Wie war denn das Serienjahr bisher, Max?
Also ich würde sagen, das war schon sehr... Ein recht solider Start in das Serienjahr, das erste Quartal. aber es sind noch so wenige komplett durchschlagende Kracher bisher dabei, finde ich. So gerade bei Netflix ist das Line-Up so der ersten 3 Monate jetzt noch nicht so stark wie erhofft. Deswegen Ja, Adolescence ist die beste Netflix-Serie bisher, aber es gibt halt auch noch nicht wirklich sehr viel Konkurrenz. Aber da, wir haben ja noch 9 Monate vor uns, ne? Und hört auch gerne nochmal in unsere Jahresvorschau rein auf die Highlights 2025. Da sind noch 19 Titel dabei, die noch nicht erschienen sind. Und vor allem jetzt April und Mai werden natürlich jetzt erstmal spannend wegen der Emmys. Da kommen dann viele Prestige-Serien, die jetzt an den Start gehen in den kommenden Wochen und 2 Monaten. Deshalb streicht euch auf jeden Fall schon mal kommenden Mittwoch im Kalender ein. Da kommt nämlich unsere Monatsvorschau auf die spannendsten Serienstarts im April. Vielleicht auch mit einigen neuen Top-Listen-Kandidaten.
Aber nicht The Pitt.
Vielleicht wird noch kurzfristig angekündigt, dass The Pitt im April startet. Ich hoffe es. RTL Plus, ihr habt noch Zeit bis nächste Woche.
sonst komme ich in euer Büro.
Gut, das ist ein schönes Fazit. Willst du sonst nochmal irgendwie zusammenfassen? Irgendwie so 3 Serien, die auf jeden Fall jetzt schon mal auf deiner Liste landen würden?
Das Studio werde ich empfehlen bei Apple TV Plus, Krank Berlin bei Apple TV Plus. Und ich würde auch als leichte Unterhaltung zwischendurch High Potential bei Disney Plus empfehlen.
High Potential ist schön. Ich würde noch Severance noch mit reinwerfen. Auch Apple TV Plus. Wir machen nochmal irgendwann einen Apple TV Plus Podcast sonst. So, damit sind wir aber auch schon am Ende unseres Serienfrühjahrsputzes beziehungsweise unseres Zwischenfazits. Meine Watchlist blitzt und glänzt jetzt. Und vielleicht war ja der eine oder andere spannende Tipp auch für euch dabei, den ihr noch nicht auf dem Schirm hattet. Ich glaube, niemand hatte Golden Kamuy 2 The Hunt of Prisoners in Hokkaido auf dem Schirm. Vielen lieben Dank, Jenny, auch für deine Expertise.
Danke, Max, für die vielen Tipps.
Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Habt noch einen fantastischen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Generate on-brand content, images, media, and simply change or fine-tune any of it along the way. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand. So dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. Only Omaha Steaks gives you the freedom to set your menu your way with no commitments. Choose extra-aged, hand-carved steaks, plump and juicy air-chilled chicken, and so much more. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Want to change your menu? No problem. Swap items, skip a shipment, or cancel at any time with no questions asked. You're in control to get what you want when you want it, and every bite is backed by their 100% guarantee. At Omaha Steaks, it's all about you. Visit omahasteaks.com/yourplan to sign up for recurring shipments and get 12 free burgers, a $431 per year value, and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Work takes up most of your time. That's why you should use stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.